schon lange her, da bin ich mal durch die Wüste gefahren. Und wenn du so tagelang oder noch mehr als tagelang, wochenlang so durch die Wüste fährst und dann kommt eine Oase, dann hast du eine solche Dankbarkeit und Wertschätzung für Farben, weil du siehst immer nur Graues, immer nur Sand und kahle Felsen und alles, ja, und nichts Grünes. Und wenn du dann auf einmal so Gärten siehst und da wächst was und da ist Wasser, du denkst, du hast noch nie Wasser gesehen, ja. Wenn du wochenlang in diesem Staub warst und auf einmal siehst du frisches, sauberes Wasser, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Labsal ist, ja. Und also für mich persönlich, aber nicht mit Elke gesprochen, aber für mich persönlich jetzt hierher zu kommen, das ist wie wirklich Oase, wirklich wie eine Oase. Ja. Wir kommen gerade aus sehr heftigen Kämpfen und es war sehr staubig und nicht einfach und ein scharfer Wind hat geweht und jetzt einfach so hier zu sein und Gottes Gegenwart zu genießen und seine Schönheit zu sehen, auch in euch, auch in euren Gesichtern und in der Anbetung, das ist wirklich wie eine Oase, wo man hinkommt. Das ist fantastisch. Und ich bin total gesegnet, dass ich hier heute sein kann. Danke, dass ich kommen durfte. Also ich bin total, total gesegnet. Gut, Halleluja. Ja, und ich habe auch ein Wort mitgebracht. Kann man das irgendwie hier ein bisschen? So? Ist okay. Ich brauche nur was zum Ablegen. Ich will nicht da oben, dann bin ich so weit weg. Oh ja. Ströme von Wasser. Danke euch. Ja, wir hatten jetzt noch einen Dienst in den letzten Tagen und ich habe es heute Nachmittag nach dem Mittagsschlaf also dann mich zum Herrn begeben, ja, was soll ich hier bringen heute Abend, und nach ganz kurzer Zeit, sehr, sehr klar ist dann etwas gekommen, eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Betonung, die für mich jetzt nicht neu ist, aber die ich ganz frisch für hier, für diese Gemeinde, für heute jetzt empfangen habe, und ich weiß, dass ich das bringe und nicht irgendetwas anderes, und ich glaube, dass wir wirklich damit etwas anfangen können. Lass uns beginnen mit Johannes 16. Ganz bekanntes Wort, wo Jesus uns vorbereiten will oder wo Jesus uns Glauben geben will. Ja? Sein Wort ist ja das lebendige Wort, sein Wort weckt Glauben, das heißt, schafft in uns eine gewisse Erwartung. Und hier ist es die Erwartung an den Dienst des wunderbaren Lehrers und Beistandes und Trösters und Helfers des Heiligen Geistes. Und damit möchte ich beginnen mit diesem Wort hier aus Johannes 16. Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist, meine Betonung ist jetzt hier, in dem, was ich jetzt entfalten möchte, das Kommende, oder andere Übersetzung sagt das Zukünftige. Der Heilige Geist will heute zu uns reden über Dinge, die morgen oder in den nächsten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten kommen, weil er möchte nicht, dass wir irgendwie gedankenlos oder blind und ohne Erwartung und ohne eine Richtung irgendwie einfach so von einer Woche in die nächste leben, von einem Monat in den nächsten. Er möchte, dass wir verstehen, wo wir heute sind. Er möchte, dass wir verstehen, wo wir hingehen. Was sind seine Pläne? Und er wird das offenbaren, er wird zu uns reden, wenn wir ihn darum bitten. Wie er alle Dinge tut, wenn wir ihn darum bitten. Er ist der, der zur Hilfe herbeigerufen wird. Ja, er gibt uns die Liebe des Vaters, wie vorhin, wenn wir sagen, ja, das will ich und ich glaube dir, dass du das tust und ich brauche das auch und ich empfange das. Alles, was der Heilige Geist uns gibt, gibt er, weil wir vom Wort her überzeugt werden, das will er tun und wir glauben ihm das und wir geben ihm Raum und wir bitten, dass er genau das tut. Und es ist so wichtig, es ist ihm ein Anliegen, dass wir als Volk Gottes wirklich hören, was heute der Geist der Gemeinde zu sagen hat, damit wir vorbereitet sind. So viele Leute haben keine Perspektive, sie wissen nicht, wo sie hinwollen. Ich rede jetzt nicht von den oberflächlichen oder äußerlichen Dingen. Ja, heute bin ich Hauskreisleiter, Stellvertreter und mein großes Ziel ist, in 5 Jahren möchte ich einmal Hauskreisleiter werden. Das ist schön, vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffen, aber ich rede von was sind Gottes Ziele? Wo geht es mit Gott hin? Ja, und je klarer wir sehen, was der Heilige Geist eigentlich vorhat, was Gott mit seiner Gemeinde tun wird, umso mehr werden wir die Tage schätzen und nutzen. Umso mehr werden wir verstehen, jeder Tag zählt, jede Stunde zählt, jede Entscheidung in meinem Alltag hat eine ganz hohe Bedeutung und ich werde mit großer Bewusstheit leben und nicht einfach nur so die Tage an mir vorbeiplätschern lassen, ja, die Woche hat 5 Tage und dann kann ich ausschlafen, dann kann ich auftanken, dann gehe ich auch in die Gemeinde und dann ist das Wochenende rum und dann quäle ich mich wieder durch eine Woche. Viele Leute holen gerade genug Kraft vom Herrn, um die Woche zu schaffen. Und das ist zu wenig. Haben wir ein Problem hier? Okay. Und Gott hat etwas Größeres vor. Wir sollen nicht Unmündige sein, die einfach in irgendwelche neuen Entwicklungen hineinfallen und dann völlig überrascht und unvorbereitet sind, sondern wir sollen das Zukünftige wissen, damit wir vorbereitet sind. Ja? Wir müssen das Zukünftige kennen, wenigstens in Umrissen, wenigstens so im Groben, damit wir vorbereitet sind. Ja? Denn heute geschehen Dinge in unserem Leben, die uns prägen, die uns verändern, die uns erziehen, die uns disziplinieren, die uns ausrichten und uns geistliche Muskeln geben, damit wir für künftige Aufgaben und künftige Herausforderungen gerüstet sind. Ja? Der Alltag ist enorm wichtig, ja? Aber er macht erst dann einen Sinn und wir können erst dann richtig damit umgehen, wenn wir verstehen, warum geschehen diese Dinge und was ist das Ziel? Wo geht es letzten Endes wirklich hin? Was wird kommen? Der Heilige Geist will das Kommende verkündigen, das Zukünftige. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass wir anfangen, Fragen zu stellen. Ja? Wir kennen das Sprichwort, wer viel fragt, kriegt viel Antworten. Ja? So lass uns fragen, was geschieht? Was tut Gottes Geist in meinem Leben? Was tut er in meiner Gemeinde? Was tut er in Deutschland? Ja? Was geschieht zurzeit? Oder eine gute Frage wäre auch, was geschieht zurzeit nicht? Ja? Geschieht nicht, was wir vielleicht denken, was geschehen soll oder was auch in der Bibel beschrieben ist. Ja? Wir müssen anfangen, die richtigen Fragen zu stellen und er wird uns lehren. Ja? Und es geschehen eine Menge Dinge zurzeit. Ja, aber es sind nicht die Dinge, die wir erwarten. Es sind nicht die Dinge, die uns verheißen worden sind. Es sind nicht die großen, sichtbaren Durchbrüche und Eroberungen und Expansionen des Reiches Gottes. Ja, aber es geschehen ganz, ganz wichtige Vorbereitungen. Ganz wichtige Vorbereitungen. Ja, und der Geist Gottes will, dass wir verstehen, worum geht es überhaupt? Was ist sein Ziel? Worauf will er hinaus? Weil wenn du begreifst, worum es geht, kannst du doch auf eine ganz andere Art und Weise damit zusammenarbeiten und dich darauf einstellen und bewusst durch diese Dinge hindurchgehen. Ja? So lass uns ganz, ganz enge Gemeinschaft mit ihm haben, mit dem Heiligen Geist, unserem Lehrer und sagen, zeig mir, lehre mich, belehre mich, öffne mir die Augen, hilf mir zu verstehen, was geschieht in meiner Gemeinde. Wenn du verstehst, was heute in deiner Gemeinde versteht, ohne dass du ein Prophet bist, kannst du eine Ahnung bekommen, was morgen geschehen wird. Du musst gar kein Prophet sein, du schaust einfach nur an, was passiert, ja? Und du kennst Gottes Wort und du kannst das hochrechnen sozusagen und du kannst sagen, wo geht's lang, ja? Weil das, was gestern war, oder das, was heute ist, hängt zusammen mit dem, was gestern war, und was morgen ist, hängt zusammen mit dem, was heute ist. Da ist eine Linie. Gott ist nicht planlos. Gott stolpert nicht von einem Tag in den nächsten und sagt, huch, ein neuer Morgen, ja, was machen wir jetzt? Ja? Wir müssen wieder 24 Stunden füllen irgendwie. Ja? Wir müssen irgendwie wieder einen Tag rumkriegen. Nein, Gott hat einen Plan mit der Gemeinde, mit deinem Leben. Ja? Und da hinein sollen wir kommen. Und wenn wir so fragen, ja, was geschieht, Herr? Was sagst du heute der Gemeinde? Ich empfinde, dass etwas geschieht. Wir sind in der Phase der Rekrutierung der Armee. Das ist die Phase, in der wir sind. Wir sind noch nicht in den Krieg gezogen. Klar, es gibt kleine Schlachten hier und da. Ja, und manchmal kommen sie schon sehr kräftig vor und heftig. Aber das ist noch nicht der Krieg. Das ist noch nicht der Generalangriff von Gottes Volk gegen das Reich der Finsternis, das dann bis in seine Grundfesten erschüttert wird und auseinandergerissen wird und wo wir im großen Stil wirklich Beute machen werden. Ja? Und das wird geschehen. Das wird geschehen. Ja? Und wir müssen uns wirklich einmal das vorstellen. Stell dir mal vor, wir würden eine kleine Endzeiternte bekommen in Deutschland und nur 10% unserer Bevölkerung würde gerettet werden. Das wären 8 Millionen. 8 Millionen Menschen, die innerhalb von einem Zeitraum von vielleicht nur wenigen Monaten, ja, nimm mal das Jahr, jetzt so landwirtschaftlich betrachtet, die Ernte findet in einem sehr kurzen Zeitabschnitt, wenn du das ganze Jahr betrachtest, statt. Das ist eine ganz kurze Zeit. Da muss das Wetter stimmen, dann muss alles richtig sein und dann wird das Zeug eingeholt in ganz kurzer Zeit. Und Jesus sagt, am Ende der Tage ist die Ernte. Ich glaube nicht, dass das, was kommen wird, eine jahrzehntelange Endzeiterweckung sein wird. Vielleicht auch doch, vielleicht irre ich mich. Ja? Aber ich habe das Gefühl, es wird für die, die nicht wissen, was Gott tut, sehr überraschend, sehr plötzlich kommen. Und es wird sehr kräftig sein und innerhalb von kurzer Zeit wird die Ernte eingeholt werden. Innerhalb von ganz kurzer Zeit, was immer das bedeutet, vielleicht wenige Jahre oder so. Aber selbst wenn auf wenige Jahre verteilt 8 Millionen Menschen in Deutschland zum Herrn kommen, dann haben wir eine Menge zu tun. Ja? Und die heute nur ihre Aufgabe und ihre hohe Berufung darin sehen, die Kirchbank zu wärmen, werden sich wiederfinden als solche, die Massen vielleicht von Hunderten und Hunderten immer im Turnus jeden Abend zu lehren haben, zu beseelsorgern haben, sie zu befreien haben von dem ganzen dämonischen Plunder, was sie mitbringen in das Reich Gottes. Da wird es eine Menge zu tun geben. Eine Menge zu tun. Und was passiert ist, Gemeinden werden im Moment transformiert, ja, und aus Gemeinden, die früher so waren, dass da 3 Aktive waren und die Rest haben sie angeguckt, was die 3 da so auf die Beine stellen, ja, aus Gemeinden werden Mitarbeiterstäbe. Das ist, was geschieht. Ja? Aus Gemeinden werden Mitarbeiterstäbe. Es ist die Zeit der Rekrutierung von Gottes Armee. Wir werden vorbereitet. Ja? Wir werden trainiert. Ganz ungeplant und wirklich zufällig. Vor wenigen Tagen sah ich einen kleinen Ausschnitt. War noch nicht mal das Ganze, aber ich kam einfach so rein und sah das dann so. Und es war ein Fernsehbericht über eine besondere Eliteeinheit unserer Armee. Und das waren die Kampfschwimmer. Und da wurde gezeigt, wie ein Kampfschwimmer ausgebildet wird. Hast du gesehen, ja? Das war ja spannend. Wow! Was die für Anforderungen stellen und wie die dort gescheucht werden und was die da durchmachen. Es ist unglaublich. Ja? Und ich glaube, 60 Kursteilnehmer am Anfang, und die waren schon kräftig aussortiert. Da konnte nicht jeder, der sagt, ich kann auch ein bisschen paar Schwimmzüge machen, mitmachen. Sondern die wurden schon aussortiert. Und von diesen 60, glaube ich, zum Schluss eine Handvoll, kriegten dann dieses Ehrenabzeichen, ich bin jetzt Kampfschwimmer. Ja? Und die Abschlussprüfung war, sie mussten 30 Kilometer schwimmen. Mit einem Sack von Gepäck und von Essen und Trinken, das sie mitnehmen mussten, mussten auf dem Rücken schwimmen und dann da unterwegs trinken. 30 Kilometer mussten die schwimmen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber dann sind sie Teil einer Elitetruppe, die Dinge tun kann, was normale Leute überhaupt nicht tun können. Ja. Sie können ganz waghalsige Dinge tun. Sie können irgendwo vom Schiff runterspringen, schwimmen 20 Kilometer, bringen irgendwo an ein Schiff eine Mine an und paddeln wieder zurück. Ja? Und kein Mensch hat es gesehen, kein Radar hat sie erfasst und so weiter. Sie können Dinge tun, die wirklich, wirklich spannend sind. Ja? Und das ist, was Gott tut. Gott bildet Eliten aus. Gott bildet Spezialtruppen aus. Ja? Er bereitet uns vor für spezielle Aufträge. Und er will uns spezielle Befähigungen dazu geben, spezielle göttliche Ausstattungen und spezielle Autorität. Ja? Weil dieser Krieg, den er tun wird, gegen das Reich der Finsternis, um Menschen zu befreien, es wird wirklich eine gewaltige Sache werden. Und er braucht Leute, ja, die nicht nur so das Allgemeine können und tun, sondern die speziell trainiert und ausgebildet sind und die Dinge tun können, die einfach fantastisch sind und die wirklich Gott die Ehre geben. Und was geschieht ist, die Armee Gottes wird rekrutiert. Ja? Und da gilt dieses Wort, was Jesus sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ja? Weil wirklich ein Soldat Gottes zu werden, das ist nicht jedermanns Sache. Ja? Und es geht bei diesem, viele sind berufen, wenige aus. Es geht nicht um Errettung. Ich rede hier nicht von Errettung, sondern ich rede von Trainingsprogrammen, ja? Ob wir uns qualifizieren können für besondere Aufgaben, für besondere Beutezüge, für besondere Expeditionen für den Herrn, wo wir großen Schaden zufügen dem Reich der Finsternis. Darum geht es. Und Gott ruft uns. Und er will uns prägen und will uns formen und herausfordern. In Richter Kapitel 6 siehst du die Situation, wo die Armee Gottes geformt wird, oder wenn du so willst, erstmal gesund geschrumpft wird, ja, unter Gideon. Das große Problem war, es waren zu viele. Wir denken, oh, unser Problem ist, wir sind zu wenige. Nein, aus Gottes Sicht. Gott schaut nicht nach Zahlen. Gott ist nicht interessiert an Zahlen. Diese Kampfschwimmereinheit ist eine kleine Truppe. Aber die kann Dinge tun. Weil sie spezialisiert sind. Weil sie durch ein Trainingsprogramm gegangen sind. Weil sie Fähigkeiten sich angeeignet haben. Und was ist Gottes Problem? Es geht ihm um seine Ehre. Wie er an anderer Stelle sagt, meine Ehre, ich werde sie keinem anderen geben. Es darf nicht passieren, dass große Beutezüge gemacht werden und dann stellen wir uns hin und sagen, ja, ist ja kein Wunder, ich habe die Sache geleitet. Ich war der Pastor, der schon immer Stadt und Welt bekannt war und ich habe die führende Rolle in dieser Erweckung gespielt. Gott sagt, ich werde meine Ehre keinem geben. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er teilt seine Reichtümer, er teilt sein Königreich. Er teilt alles mit uns, aber eins teilt er nicht, seine Ehre. Und er ist so darauf bedacht, dass wir eine solche Herzensverfassung bekommen, dass wir wissen, wir dürfen fast alles. Wir haben ihn lieb, wir sind seine geliebten Kinder, wir dürfen nahe kommen, alles. Aber seine Ehre dürfen wir nicht antasten. Er ist Gott und er muss am Ende die Ehre bekommen. Weil wir wissen, wenn wir uns Ehre nehmen, ist es illegal und sie wird uns vergiften und zerstören. Und es ist eine Haltung der Respektlosigkeit und der Lieblosigkeit und der mangelnden Ehrerbietung, wenn wir uns nehmen, was ihm gebührt. Und wahre Liebe zum Herrn bedeutet, ich will, dass er gesehen wird. Dass nachher die Leute sagen, es war Gott. Gott hat es getan. Und wer der war, der die Wunder getan hat, ist vollkommen uninteressant. Es ist gar nicht wichtig, hat keine Bedeutung. Ja? Sondern er ist der, dem alle Ehre gebührt. Und hier wollte Gott einen Feldzug machen. Und er sagt, Gideon, wir haben hier ein Problem. Gideon dachte, sein Problem ist, dass sie vielleicht zu wenige sind. Und Gott sagt, Vers 2, der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könne. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Das ist Richter Kapitel 7. Habe ich was Falsches gesagt, ja? 7, sorry. 6 ist auch gut, aber nicht heute. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben zurück. Gideon wurde schon ganz mulmig. Ja? Die furchtsam sind, die verzagt sind, die sollten nicht in den Krieg. An anderer Stelle siehst du, warum das so wichtig ist. Weil die Gefahr besteht, die Furchtsamen können die anderen noch infizieren. Ja? Und das soll nicht sein. Wir haben großen Einfluss mit unseren Worten, mit unserer Haltung auf die Haltung der anderen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht Angst, Sorge, Misstrauen oder irgendetwas anderes in die Herzen unserer Geschwister säen. Wir müssen sehr, sehr aufpassen. Zehntausend blieben übrig. Vers 4. Und der Herr sprach zu Gideon, noch immer ist das Volk zu zahlreich. Gideon denkt, nein, er hat Probleme. Wie soll ich mit 10.000 gegen ein ganzes Volk ankommen? Ja. Und Gott sagt, noch immer zu viele. Und jetzt kommt das Interessante, was mir so wichtig ist jetzt für heute hier. Wie reduziert Gott die Truppe? Wie macht er das? Sagt er, antreten, durchzählen, alle Geraden wegtreten, alle Ungeraden bleiben stehen? Nein, er hat andere Kriterien, wie er die Truppe herausfindet, die wirklich geeignet ist. Und der Herr sprach zu Gideon, noch immer ist das Volk zu zahlreich, führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dir dort läutern. Die Leute sollen ans Wasser geführt werden von Gideon und am Wasser werden sie geläutert werden. Das heißt, es wird aussortiert werden und dort wird die wahre Truppe zusammengestellt. So, wo geschieht diese Auswahl, wo geschieht die Qualifikation für die kommende Truppe? Am Wasser. Und das ist, was Gott tut. Er führt uns an den Heiligen Geist. Ja? Und dort, am Wasser des Heiligen Geistes, geschieht die Läuterung des Volkes Gottes. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Da führte er das Volk ans Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich und jeder, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand an den Mund brachten, betrug 300 Mann. Und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Von 10.000 blieben 300 übrig. Und diese 300 waren die, die Wasser geleckt haben wie ein Hund. Und wenn du ein bisschen die Kultur kennst von Israel, der Hund, das ist wie bei uns ein Schwein. Das ist das Letzte, das ist total verachtet. Die Hunde sind was ganz Schlimmes in der Bibel. Die Hunde. Und Gott sagt, die sich demütigen, die das Wasser nehmen und sich demütigen, die zu nichts werden, denen alles egal ist, die bereit sind, wie ein Hund zu sein, die werden qualifiziert. Gott läutert sein Volk am Wasser. Er führt uns ans Wasser und dann schaut er, was tun wir mit dem Wasser? Wie gehen wir um mit dem Heiligen Geist? Sind wir bereit, uns vor dem Heiligen Geist zu demütigen? Sind wir bereit, zu nichts zu werden, nur damit wir trinken können? Daran entscheidet sich, wie es mit uns weitergeht. Nicht Errettung. Ja, ich rede nicht von Errettung, ich rede von Rekrutierung der Armee Gottes. Das ist ein Unterschied, bitte. Ja, keine Sorge hier, keine Ängste oder irgendwie sowas. Ja, ich rede von der Rekrutierung der Armee Gottes. Und die am Wasser sich gedemütigt haben, die bereit waren, zu nichts zu werden, nur um das Wasser zu nehmen, die sollten genommen werden. So fand die Läuterung statt. Die Läuterung fand statt durch das Wasser des Heiligen Geistes. Und so ist es auch genauso heute. Genauso tut er es auch. Und er will uns herausfordern, dass wir sein Angebot annehmen. Er will uns herausfordern, dass wir uns hingeben dem Heiligen Geist und im Umgang mit dem Heiligen Geist zu nichts werden, demütig werden. Nicht auf unser Äußeres, auf unsere Erscheinung, auf unseren Ruf, auf unseren Namen, auf unseren Dienst oder irgendetwas Rücksicht nehmen. Es geht nicht um deinen Dienst, um deinen Namen, um deinen Ruf. Es geht um ihn, um sonst gar nichts. Und am Wasser geschieht es, dass wir verändert werden, dass wir, wie es hier heißt, geläutert werden. Er sagt, führ sie zum Wasser, dort werde ich sie läutern. Halleluja. Und das ist, was Gott tut. Ja? Viele reden von Erweckung und ich glaube von ganzem Herzen, dass Erweckung kommen wird. Es wird etwas kommen nach Deutschland, was noch niemals in Deutschland gewesen ist. Es wird etwas kommen, was die ganze Nation erfassen wird. Es werden Dinge kommen von Gott, die werden in den Abendnachrichten auf dem Fernsehbildschirm zu sehen sein. Die Nation wird davon sprechen, dass seltsame Dinge passieren, die man sonst nur kennt aus früheren Zeiten oder aus Ländern der dritten Welt. Es wird etwas geschehen, was in aller Munde sein wird. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Aber mir ist wichtig, dass wir unter Erweckung nicht nur und gar nicht in erster Linie verstehen, Zahlen, Mengen kommen zum Glauben. Neue Gemeinden entstehen in einer Stadt, die 30.000, 40.000 Einwohner hat. Es werden Dutzende und Dutzende von geisterfüllten Gemeinden sein. Aber das ist nicht das wesentliche Merkmal. Das wesentliche Merkmal dieser Erweckung, die kommen wird, wird sein, dass es eine neue Qualität hat, eine andere Tiefe hat, eine andere Hingabe hat, ein anderes Maß von Liebe und von Wertschätzung und von Willigkeit, für Gott alles zu tun. Das wird der wesentliche Unterschied sein. Nicht die Zahlen, sondern die Qualität der Hingabe, die Qualität der radikalen Nachfolge. Jetzt muss ich unbedingt zu dem Thema kommen. Ja, er hat mir dieses Thema gegeben. Die radikale Nachfolge. So. Keiner kann sagen, Thema verfehlt. Und wir brauchen so sehr diesen augenöffnenden Dienst des Heiligen Geistes, dass wir nicht einfach nur so die altbekannten Dinge so lesen und sagen, naja, so war das halt, sondern dass uns wirklich vor Augen steht, Mensch, es gab in diesem Buch und es gibt auch heute Menschen, die auf eine ganz andere Art und Weise ihre Hingabe an Gott ausleben. Und das, was wir haben, ist sehr, sehr, sehr oberflächlich. Ja? Ich will hier keine Schuldgefühle erzeugen oder irgendwie das zu nichts machen, was wir haben. Aber lass uns vergleichen mit Gottes Maßstab. Und lass uns sehen, was die anderen gehabt haben. Und dann verstehen wir, wo es wieder hingehen wird. Denn alles, was einmal war und was verloren gegangen ist, es wird wieder zurückkommen. Jesus wird wiederkommen, wenn alles wiederhergestellt ist, wovon die Propheten geredet haben. Alles wird wiederhergestellt werden. Und aus diesem Grund lassen Sie jetzt einmal eine kleine Episode aus Apostelgeschichte nehmen, um zu sehen, was das mit Hingabe und mit Vertrauen zu Gott und radikaler Nachfolge zu tun hat. Und dann als nächstes, wenn wir da ein tieferes, klare Sicht haben, dann als nächstes wollen wir weitermachen bei dieser Veränderung, bei diesem Prozess der Läuterung, weil es geht Gott um neue Qualitäten, nicht um Zahlen, um Qualitäten. Apostelgeschichte Kapitel 5, das ist der Dienst hier der Apostel. Und sie haben solche Gnade von Gott gehabt, hier ab Vers 12, ja, dass etwas geschehen ist in ihrem Leben, was die ganze Stadt berührt hat und sicherlich in aller Munde war. Und wenn sie Zeitung gehabt haben, dann stand es auf den ersten Seiten. Durch die Hände, Apostelgeschichte 5, 12, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Nicht drei, nicht vier, nicht fünf, viele. Und sie waren einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Heute trauen sich so viele, uns anzuschließen, weil wir so harmlos sind. Weil wir so wenig heilig sind, weil wir so wenig Feuer haben. Darum trauen sich so viele, einfach ungeniert zu uns zu kommen. Das ist das Problem. Aber da hat man gewusst, hey, das sind die Leute mit dem Feuer. Das sind die Leute, oh, da kann man nicht einfach so hingehen und so tun, als ob man dazugehörte. Entweder man war echt, dann konnte man hin, oder man war nicht echt, dann hielt man sich lieber weg von ihnen. Es wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Du denkst ja, wenn alle Furcht gehabt haben, dann wie konnte die Gemeinde wachsen? Nein, das Volk rühmte sie. Umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Die Falschen wurden abgehalten. Die falschen 50er, die Trittbrettfahrer, die einfach nur Schmarotzer waren, die die Gemeinde benutzen wollten, um auch mal irgendwie am Festbankett mitzuschlemmen, aber nie im Leben interessiert waren, sich Jesus seiner Herrschaft zu unterstellen. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Das ist fantastisch. Einfach so beim Brötchen holen. Er ging einfach nur zum Bäcker um den Block. Und wir haben genau gewusst, morgens um 9 geht Petrus seine Schrippen holen. Oder, wie sagt ihr, Semmeln hier. Ne? Wir sind hier in Süddeutschland. Ne? Wir sind hier im Teutoburger Wald, da fängt das Süddeutschland an. Ne? In Berlin sagen sie Schrippen. Semmeln. Nee, Brötchen. Okay, Brötchen. Und dann haben sie überlegt, wie steht die Sonne? Da wird Petrus laufen. Okay, der Schatten wird so fallen. Da legen wir die Leute hin. Und dann kommt er vom Brötchenholen wieder zu den Aposteln, zu seinen Kollegen. Sagt, na, wie viele wurden heute wieder geheilt? Ich weiß nicht, ich habe mich so beeilt. Und ich sah nur hinter mir, die standen alle auf. Ich weiß nicht. Wow. Die Kraft Gottes war da. Kannst du dir vorstellen, dass die religiösen Leiter einige Probleme hatten, da mitzuhalten? Sie einige Probleme kriegten. Auch die Menschen aus den Städten um Jerusalem kamen zusammen und sie brachten Kranke, von unreinen Geistern geplagte, die alle geheilt wurden. Und jetzt vergiss mal, dass da eine Zwischenüberschrift ist. Es geht einfach weiter. Gewaltige Manifestationen und die hohen Priester aber. Der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, sie wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an sie. Nicht nur wurden sie erfüllt von Eifersucht, diese Eifersucht wurde die Triebkraft von bösen Taten. Es war also nicht ein verborgenes Gefühl von Eifersucht, sondern es kam heraus, es wurde sichtbar. Und das ist, was Jesus tut im Lande, wenn er kommt in seiner Macht. Wie Simon am Anfang gesagt hat, als das Baby gesehen hat, er sagte damals zu Maria, er ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen von vielen. Und die Überlegungen der Herzen von vielen werden offenbar werden. Die Überlegungen in den Herzen von vielen. Was Jesus tut. Er macht die offenbar, die die Wahrheit suchen, aber er wird auch die offenbar machen, die nur eine Show suchen, die nur sich groß machen wollen, die nur gesehen werden wollen von den Leuten, die gerne applaudiert werden möchten, die gerne irgendwie hören, dass ihr Name gerühmt wird. Das waren damals die Pharisäer, heute heißen sie anders, aber die Herzen sind die gleichen und Jesus macht sie offenbar. Wie macht er sie offenbar? Indem er rumgeht und Listen, aktualisierte Listen auf seiner Website veröffentlicht, wer die Bösen im Lande sind. Nein, seine Gegenwart bringt das Verborgene in den Herzen heraus und sie tun Dinge, von denen dann die Gläubigen sehen können, hey, das ist, egal was er redet, das ist nicht jemand, der Jesus nachfolgt. Würde er Jesus nachfolgen, würde er solche schlimmen Dinge niemals tun. So macht Jesus offenbar. Die Überlegungen aus den Herzen kommen heraus ans Sichtbare. Und das ist, wenn Gott ins Land kommt. So wird es sein. Aber das ist gar nicht mein Punkt. So, sie legten Hand an sie und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam, also Untersuchungshaft. Ein Engel des Herrn aber, so Gott war damit nicht einverstanden und er sagt, aber, jetzt komme ich. Ein Engel des Herrn öffnete während der Nacht die Tür des Gefängnisses und führte sie hinaus. Aber nicht nur das, sondern er gibt ihnen einen Auftrag. Und hier kommt der interessante Punkt. Ja? Er spricht, geht hin und stellt euch und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Wir würden denken, Mensch, die haben uns gefangen. Gott kam, hat uns errettet. Jetzt werden wir erstmal ein halbes Jahr in den Untergrund gehen. Lassen Gras über die Sache wachsen. Ja? Und sehen zu, dass niemand weiß, wo wir uns aufhalten. Und der Engel des Herrn holt sie da raus. Und sagt, jetzt stellt euch mitten in die Stadt und verkündigt die Worte des Lebens. Was für eine Provokation gegen das gesamte religiöse Establishment. Was für eine Demütigung. Die wurden ins Gefängnis gesteckt und der Engel des Herrn holt sie raus und sie machen das weiter, wofür sie doch gerade ins Gefängnis gesteckt worden sind. Ja? Und das heißt, sie haben totales Gottvertrauen gehabt. Gott hat uns einmal rausgeholt. Und er gebietet uns, etwas zu tun, wofür, wenn er nicht eingreift, wir wieder eingelocht werden oder Schlimmeres passieren könnte. Jetzt sind sie mehr in Rage als vorher. Ja? Also mindestens das Gleiche droht uns wieder. Und es steht einfach so schlicht hier. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Als sie es gehört haben, haben sie nicht mit dem Engel diskutiert. Das ist ja ein Kamikaze-Unternehmen. Das ist ja ein Himmelfahrtskommando. Weißt du nicht, was passiert ist? Wenn wir jetzt uns da wieder hinstellen, dann wird ganz Schlimmes mit uns passieren. Sie haben nicht diskutiert, sie haben gesagt, wir sind in Gottes Hand. Wenn Gott uns rettet, rettet er uns und wenn nicht, dann nicht. Das ist die Haltung, wie Daniel und wie diese jungen Männer dort hatten. Sie gehen in den Feuerofen, wenn es Gott gefällt, er wird uns retten. Und wenn es ihm nicht gefällt, uns zu retten, wir lieben ihn immer noch, er ist immer noch Gott. Es ist seine Sache. Es geht hier nicht darum, unser Leben zu bewahren, es geht um Gehorsam und weiter gar nichts. Und wir lesen das einfach so, aber ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, ja, dann stellen wir fest, da ist eine Tiefe des Vertrauens, eine Tiefe des Gehorsams, eine Tiefe der radikalen Nachfolge, die nicht aus Prinzipien kommt, die nicht aus Bibelwissen kommt, die nicht kommt, weil man in der Bibelstunde gut aufgepasst hat, die kommt aus Herzen, wo etwas drin ist. Vertrauen zu Gott, totales kindliches Vertrauen. Er ist gut, er schützt mich, er ist bei mir, er wird mir helfen. Wenn ich durchs Feuer gehe, er wird da sein. Und wenn er erwählt hat, dass ich um seines Namens willen leiden soll, wenn er erwählt hat, dass ich um seines Namens willen mein Leben lassen soll, dann ist es gut so. Dass ihr Ziel, und das ist mein Punkt, ihr Ziel war nicht, gesegnet zu sein. Sie haben nicht gesagt, hey, wir wollen Gemeindewachstum haben, wir wollen starke wir wollen gesegnet werden, wir wollen all die wunderbaren Segnungen haben, die Gott in seinem Buch verheißen hat. Ihnen waren die Segnungen egal, sie wussten, Gott würde sie sowieso segnen. Sie waren aus auf Hingabe, auf Gehorsam. Das war ein wesentlicher Unterschied zu was wir heute haben. Und Gott möchte unsere Augen weglenken von den Segnungen. Ja, Gott will dich segnen. Wenn du keine Arbeit hast, er will dir Arbeit geben. Und wenn deine Ehe in Krise ist, Gott will helfen und aufrichten und heilen und neu machen. Und Gott will rausholen aus Minderwertigkeit. Ja, das stimmt alles. Aber was suchen wir? Heilung von Minderwertigkeit, Heilung von Ängsten, Heilung von unserer Ehe? Oder suchen wir Gehorsam? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja? Wenn wir Gottes Gehorsam suchen, alles andere ist Gottes und alles wird dir hinterhergeschmissen. Und wir trachten nach den Dingen, wir trachten nach Heilung, wir trachten nach Befreiung, wir trachten nach diesem und jenem und so weiter. Und wir wundern uns, warum wir so mühsam vorwärts kommen. Aber das, was für Gott das Erste ist, ist oftmals für uns nicht das Erste. Und da klemmt es und da hakt es und da ist das Problem. Ihr Ziel war nicht irgendwas Äußerliches. Ihr Ziel war, wir wollen Gott die Ehre geben. Wenn der Engel sagt, wir sollen uns hinstellen, dann tun wir das. Er wird schon wissen. Und wenn diese Art von Provokation unsere Chefs brauchen, dann soll der Wille Gottes geschehen. Sie hatten nicht aus sich heraus ein Motiv, die Chefs zu ärgern. Ja? Sie war keine Revoluzzer, das waren nicht die 68er-Typen. Ja? Die sagen, wir haben lang genug diesen Muff unter den Talaren erlitten, jetzt wollen wir es den Alten mal zeigen. Nein, das war überhaupt nicht in ihrem Herzen. Sie wollten nicht Provokation um Provokation willen. Sie sagten nur, wenn Gott das so erwählt hat, sein Wille geschehe. Sie gingen dort einfach wieder zurück. Halleluja. Halleluja. Fantastisch. Und dann sollen sie aus dem Gefängnis geholt werden, um wieder verhört zu werden. Und oh Schreck, obwohl alle Sicherheitsmaßnahmen voll intakt waren, die waren gar nicht mehr da. Und etwas geschieht, was Gott gerne tut. Er demütigt die Profis, die Großen, die sich auf ihre Kraft, auf ihres eigene auf ihre eigene Kraft verlassen. Das heißt hier, Vers 24, als aber der Hauptmann des Tempels, wie auch die hohen Priester diese Worte hörte, nämlich, dass sie schon wieder draußen predigen, die sind überhaupt nicht mehr im Gefängnis, die predigen da draußen, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies doch werden möchte. Haben gesagt, hier geht es doch nicht mit rechten Dingen zu. Hier ist eine Kraft mit diesen Leuten, gegen die wir nichts ausrichten können. Wir haben hier das Hochsicherheitsgefängnis, das beste Gefängnis im Land und keiner weiß, wie die da rausgekommen sind. Und nicht nur, die sind rausgekommen, ja, und verstecken sich irgendwo, die stellen sich einfach auf den Platz dort am Tempel und sie lehren das Volk. Genau das, was wir doch ihnen gesagt haben, was sie nicht tun sollen. Und schau mal, wie hilflos sie sind. Ja? Das ist doch gar nicht mehr überzeugend, was sie dann da noch formen. Sie versuchen noch mal, ihre ganze Würde und ihre ganze Autorität irgendwie da selber wieder irgendwie zusammenzukriegen. Vers 27, sie führten sie herbei, stellten sie vor den Hohen Rat und der Hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Was für ein Kompliment. Was für ein Kompliment. Normalerweise, du weißt, wie es im Krieg läuft, die Erfolge des Gegners müssen immer runtergespielt werden und die eigenen mickrigen Erfolge werden mit Faktor 10 multipliziert, ja, damit man besser darstellt. So, wenn sie sagen, ihr habt die Stadt mit der Lehre erfüllt, das ist ein Kompliment. Das heißt, sie haben wirklich etwas gehabt,
die haben wirklich Resultate gehabt, die fantastisch waren. Ihr wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen, ganz genau. Sie wollen das Blut Jesu auf jeden Menschen legen, genau das wollten sie haben. So, die Gegner haben sehr gut verstanden, worum es geht. Petrus und die Apostel aber antworten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Halleluja. Und er hat das ganz entspannt und ganz gelassen gesagt. Da war kein Zorn in seiner Stimme, da war kein Drohen drin, da war nicht irgendwie, war nicht eingeschüchtert, sondern er konnte einfach sagen: Entschuldigung, wir respektieren euch als Leiter hier in diesem Land, aber wir müssen Gott mehr gehorchen. Ja? Und dann geht er in die Offensive. Ja? Er verteidigt sich nicht, sondern er geht in Angriff. Der Gott unser Väter hat Jesus erweckt, den ihr ermordet habt. Mit anderen Worten, ihr nennt euch religiöse Leiter, ihr habt null Durchblick. Gott gibt uns die Rettung und ihr habt diesen, der die Rettung bringen wollte, ermordet. Ihr nennt euch geistliche Leiter, ihr seid völlige Versager. Ihr habt überhaupt keinen Durchblick. Ihr habt Theorien im Kopf und wisst nicht in der Praxis, sie anzuwenden. Das ist ein vernichtendes Urteil auf ihre geistliche Kompetenz. Sie waren doch die, die Schriften studiert haben, die alles wussten. Und er sagt: den Gott gesandt hat, habt ihr ermordet. Mit anderen Worten, Leute, ihr seid auf gefährlichem Boden. Ihr kämpft gegen Gott. Was glaubt ihr, wie lange ihr das noch schaffen werdet? Oh, Halleluja, solch eine Kühnheit. Und du siehst dann wieder die Reaktionen dieses Wortes. Ich meine, wenn wir so PR-Manager wären oder Berater von Petrus, würde sagen: Du, das ist jetzt eine heikle Situation. Bitte vermeide jetzt alle Eskalation. Vermeide alles, was irgendwie die Sache noch mehr anheizen könnte. Ja? Bring Blumen mit zum Verhör. Verneige dich, sei nett und entschuldige dich. Sag, das war alles irgendwie nicht so gemeint. Und jetzt ist Rückzug angesagt und irgendwie erkennen sie voll an und demütigen dich unter sie und hoffen nur, dass sie irgendwie dich einigermaßen gnädig dann behandeln. Ja? So ein cleverer, von Welt verseuchter PR-Manager hätte sie so beraten. So in das Gespräch zu gehen, jetzt wirklich defensive Gesprächsführung, ja, verbeuge dich, mach einen netten Diener. Aber Petrus hatte einen anderen Berater, den Heiligen Geist. Halleluja. Und der Heilige Geist sagt: Jetzt legen wir noch eins drauf. Und als Reaktion: Sie ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Das Verborgene ihres Herzens kam heraus. Und dann heißt es dann zum Schluss in Kapitel 5, sie werden geschlagen und dann entlassen. Und hier in dieser Schriftstelle, die ich jetzt hier vorlese, da sehen wir ihr Herz, da sehen wir ihre Liebe zu Jesus, da sehen wir, was für sie wirklich gezählt hat. Es ging ihnen nicht um Ministry, es ging ihnen nicht um Bekanntwerden, es ging ihnen nicht um Provokation, es ging ihnen um eins: Jesus zu lieben und bei Jesus zu stehen. Sie wurden geschlagen, Vers 41, Sie nun gingen aus dem Hohen Rat voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Hier siehst du ihr Herz. Sie haben das total verstanden, was Jesus gesagt hat. Wo ich bin, wird mein Jünger auch sein. Das war für sie nicht irgendwie ein Betriebsunfall, das war für sie die höchste Ehre. Unser Gott, der ohne Schuld ist, er hat gelitten. Von denselben Leuten. Schlimmes erfahren. Er wurde geschmäht, bespuckt, gedemütigt, umgebracht und alles. Und er hat uns gesagt: Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Und wo ich bin, da wird mein Jünger auch sein. Und jetzt standen sie genau da, wo Jesus gestanden hat. vor dem Hohen Rat. Genau da standen sie. Und das war eine buchstäbliche Erfüllung dieses Wortes. Wo ich bin, wird mein Jünger auch sein. Und sie sagten, oh, wie wunderbar. Wir, die wir doch Menschen voller Schuld sind, denen so viel vergeben wurde. Wir werden gewürdigt, die Schmach Christi zu teilen. Wir werden gewürdigt, zu stehen, wo er stand. Und wir können ihm zeigen, dass diese Welt uns nichts bedeutet. Unser Name, Schmerzen, Leid, Verfolgung, es bedeutet uns alles nichts, wenn wir nur ihm zeigen können, dass wir ihn lieben. Das war ihre Haltung. Sie wussten, jetzt freut Jesus sich über sie. Jetzt sieht Jesus, das Kreuz war nicht umsonst, sondern das Kreuz hat Herzen verwandelt und da sind Menschen, die der Welt gestorben sind. Da sind Menschen, denen alles unwichtig ist, nur eins zählt, Jesus zu lieben, Jesus zu ehren, bei Jesus zu sein. An dem Ort des Verkanntseins, des Verlästertwerdens, der Schmach, der Ablehnung zu stehen für Jesus. Das war das, was für sie wichtig war. Nicht, wie viele Leute bekehren sich jetzt, wie groß wächst ihre Gemeinde, wie groß wird ihr apostolischer Ministry sein und werden alle davon reden. Sie hatten kein Interesse an sowas. Sie wollten einfach nur Jesus lieben. Und komischerweise dadurch hatten sie die größten Erfolge. Und wir versuchen immer Erfolg anzustreben. Und was Gottes Geist sagt, heute ist die Zeit der Vorbereitung, wo Herzen verändert werden. Er will wieder Herzen schaffen mit dieser Qualität von Reinheit, von Hingabe, von Lauterkeit, wo es um nichts geht, außer Jesus zu ehren, ihn zu lieben, treu zu ihm zu stehen, ihm zu zeigen, wir lieben dich mehr als alles andere. Und in dieser Liebe, die rein ist, die selbstlos ist, in dieser Liebe ist göttliche Kraft und Autorität, den Feind zu demütigen. Sie haben Satan überwunden durch das Wort ihres Bekenntnisses, durch das Blut des Lammes und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Der Teufel wird überwunden durch eine Liebe zu Jesus, die größer ist als unser eigenes Wohlbefinden, unsere Sicherheit, unsere Segnungen. So wird der Teufel überwunden werden. Und Gott lädt uns heute ein, dass wir durch Prozesse gehen, dass wir in unserem Herzen verändert werden, in der Art, was wir anstreben, in der Art, was wir suchen, was uns wichtig ist, was unsere Werte sind, was das ist, was wir letzten Endes anstreben, dass wir in diesen Bereichen geläutert werden und Herzen bekommen, die Jesus wollen und sonst gar nichts. Und er lädt uns ein, in dieser Weise zum Heiligen Geist zu kommen, am Wasser des Heiligen Geistes geläutert zu werden und durch seine Berührung durch Prozesse zu gehen, wo wir verändert werden in unserem Herzen. Ich werde jetzt diese Schriftstelle nicht mehr, doch eine Passage muss ich daraus lesen. Malachi 3 zu seinem Tempel. Du kennst diese Schriftstelle mit Sicherheit. Viele von euch werden sie kennen. Er kommt zu seinem Tempel. Die Leute begehren, dass er kommt. Und er kommt. Und dann heißt es, ja, aber wer wird das Kommen, den Tag seines Kommens ertragen? Und dann wird gesagt, wie kommt er denn? Er kommt nicht als der, der die Massen bringt. Der sagt, ich bin der, der jetzt siegreich durchs Land reitet und Hunderttausende und Millionen bekehren sich. Nein, er kommt zu seinem Tempel mit etwas, was keiner erwartet hätte und was auch nicht so angenehm ist. Er kommt mit dem Prozess des Läuterns. Aber das hat ein Ziel. Das hat ein Ziel, neue Qualitäten hervorzubringen, die auch neue Autorität mit sich bringen werden und die neue Kraft und neue Fähigkeit mit sich bringen werden, Gott darzustellen und zu repräsentieren. Da liest du, wer kann den Tag seines Kommens ertragen? Wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Vers 2 am Ende. Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie Laugensalz von Wäschern sein. und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und Silber. Vorhin haben wir gehört, komm ans Wasser und da wirst du geläutert. Und hier ist auch die Läuterung beschrieben, wie Gold und wie Silber. Was wird geläutert? Das Herz wird geläutert. Die Absichten, die Motive, das, was einer anstrebt, das, was einer wirklich haben will. Sprüche 17, Vers 3, der Schmelztiegel für das Silber, der Ofen für das Gold, aber ein Prüfer der Herzen ist der Herr. Die Herzen werden geprüft und dieser Prozess des Prüfens der Herzen wird verglichen an dieser Schriftstelle und manchen anderen Schriftstellen mit dem Prozess des Schmelzens und des Läuterns von Gold. Und es geschieht durch Feuer. Und es geschieht, indem das Gold so erhitzt wird, dass etwas geschieht, es verliert seine Fassung. Es verliert seine Form, es verliert alles, was es bisher hatte. Es geht auf einmal in die Breite. Und das, was da drin ist, was der Goldklumpen nie glauben wollte, er war so begeistert, schaut, ich bin Gold. Ja? Aber der Prüfer sagt, du, ich weiß mehr als du. Du siehst, was von außen ist, ich weiß, was da drin ist. Oh, bei mir ist alles gut, bei mir ist alles schön, bei mir ist alles richtig. Schauen wir mal. Und da kommt das Feuer drunter. Und das Gold geht in die Breite, verliert seine Fassung, verliert seine bisherige Form. Und siehe da, die Unreinheiten, die Schlacken kommen heraus. Wann kommen die Schlacken heraus? Wenn das Feuer nur heiß genug brennt. Und die Schlacken kommen heraus, damit sie abgeschöpft werden können. Damit das Gold das wird, was es schon vorher glaubt, dass es sei. Reines Gold. Das ist das Ziel. Und hier wird beschrieben, warum läutert Gott sein Volk? Warum tut er das? Er hat ein Ziel. 3b. Er wird sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden. Natürlich auch Frauen, aber das ist ja selbstverständlich. Sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Das Ziel der Läuterung ist die Befähigung, Opfer zu bringen. Das ist das Ziel. Das Ziel der Läuterung ist die Befähigung, Opfer zu bringen. Und das Merkmal, wie wir es gesehen haben in der gewaltigen Erweckung von Apostelgeschichte, ist, dort waren Menschen, die waren bereit, Opfer zu bringen. Und die Demonstration der Größe und der Kraft und der Schönheit Gottes wird kommen, wenn er seine Armee vorbereitet hat und sie wieder Leute geworden sind, die Opfer bringen können. Und ich rede von Opfern nicht jetzt, statt dem Zehnten gibst du dann 15% oder so etwas. Ich rede von einem Herz, das nur eins will, nah bei Jesus sein. Das kein Interesse hat nach Posten, nach Ansehen, nach Position, nach Ehre, nach Vorteilen, das noch nicht einmal Segnungen sucht, das nur eins sucht, Jesus zu zeigen, du bist mir wichtiger als alles auf dieser Welt. Und machen wir uns nichts vor, das haben wir nicht. Wenn ich in mein Leben schaue, ich habe das nicht. Ich habe gerade mal begriffen, dass es darum ging, es hat 25 Jahre gedauert und jetzt habe ich begriffen, also als Christ, ja, jetzt habe ich begriffen, das ist eigentlich das Ziel, das ist, worum es geht. Es geht nicht um Ministry und um äußerliche Dinge, wie groß die Gemeinde ist. Viele Pastoren machen sich Sorgen um die Größe der Gemeinde. Und darum können sie nicht das durchmachen wie Gideon. 30.000, 10.000, 300. Sie sagen, Hilfe Gott, hast du mich verlassen? Nein, Gott hat gehört, als du gebetet hast, Gott, sende dein Feuer, sende Erweckung. Die Vorbereitung der Erweckung schrumpft die Armee. Die Gemeinde wird kleiner, nicht größer. Klar, hier und da bekehren sich Einzelne und das hält uns irgendwie in Hoffnung und ist tröstlich und das ist wunderbar. Aber das ist doch nicht die Ernte. Da werden nur neue Erntearbeiter ausgebildet. Dafür ist das. Aber das Ziel ist, Menschen zu werden, die Opfer bringen können. Gott sagt, Qualität ist mir wichtiger als Quantität. Und das sagt er auch euch hier. Vergleicht euch nicht mit anderen. Schaut nicht nach irgendwelchen Statistiken. Wer ist wie groß, an welcher Stelle stehen die und wo stehen wir? Zahlen sind nicht das, wonach Gott Ausschau hält. Er sucht Herzen, die bereit sind, Opfer zu bringen. Und schau mal jetzt dieses fantastische Wort, dann. Vers 4. Dann. Was heißt dann? Dann, wenn der Prozess der Läuterung und des Schmelzens zu Ende ist. Wenn es fertig ist, die Arbeit der Vorbereitung, die Arbeit der Rekrutierung, die Arbeit des Trainings, dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Tagen in den Jahren der Vergangenheit. So viele Fragen. Ja, wo sind denn die großen Wunder Gottes? Wo sind die Dinge, die in der Bibel geschehen sind? Wo geschieht das heute? Gott sagt, ja, sind wir bereit zu dieser Art von Vorbereitung? Dann werde ich wieder zeigen, wo diese Wunder sind. Alle großen Taten Gottes, ob das Noah war, ob das Abraham war, ob das Josef war, ob das David war, nimm wen du willst, waren alle Leute, die durchs Feuer gegangen sind, waren alle Leute, die gelitten haben, waren alle Leute, die durch eine harte, schwere Schule gegangen sind. Alle, jeder Einzelne. Aber dann konnte Gott sie gebrauchen und sie konnten das Wahnsinnige tun. Und das ist, wo Gott uns hinbringen will. Dass wir nicht mehr schauen auf Rente, auf Sicherheit, auf Karriere, auf Wirtschaft, auf Preise, auf irgendetwas, aber wir tun das Wahnsinnige. Weil Gott gesprochen hat. Noah baut eine Arche. Nie einer hat ein Schiff gesehen. Es gibt auch keinen Bedarf für ein Schiff, weil nicht mal ein schiffbarer Fluss da ist. Und er baut eine Arche, so ein Riesending. Und die sagen, Noah, brauchst du einen Doktor? Das Bauen seiner Arche war eine Zerstörung seines guten Rufes. Mit jedem Hammerschlag, mit jedem Balken, den er da reingebaut hat, hat er seinen Ruf zerschlagen. Und schließlich haben alle gewusst, du, mit Noah kann man nicht mehr reden, der ist durchgeknallt. Der redet von großem Wasser. Wir haben ihn gefragt, Noah, was machst du mit diesem großen Schiff? Es wird Rettung bringen. Aber Noah, wie bringst du dieses Riesenschiff zum Wasser? Das Wasser wird zum Schiff kommen. Alle wussten Bescheid. Noah ist durchgeknallt. Nimm Abraham. Er packt alles auf seine Kamele und er geht. Sagt Abraham, wo gehst du? Ich weiß nicht. Wann kommst du wieder? Nie. Gib uns deine Adresse. Ich habe keine. Abraham, was ist los mit dir? Du warst doch so ein vernünftiger Mensch. Jeder Einzelne, den Gott gebraucht hat, ist durchs Feuer gegangen. Durchs Feuer der Ablehnung, der Verfolgung, der Schmach, des Nichtverstandenwerdens. Er musste Wege gehen, die die anderen nicht verstanden haben. Die Glaubensbrüder haben Josef verraten, haben ihn in die Grube geschmissen. Aber dieser Akt des Verwerfens war sein Transportmittel nach Ägypten. Wie kam er nach Ägypten, in den die Brüder ihn verkauft haben als Sklave? So die Bosheit der Brüder war Josefs Taxi nach Ägypten. War sein Ticket in seine Berufung. Aber nicht sofort. Dazwischen kamen noch schlimmere Dinge. Wenn der Prozess der Läuterung geschehen ist, wenn Gott sein Werk in uns getan hat, werden wir Menschen sein, die fähig sind, Opfer zu bringen, zu denen wir nicht imstande waren. Es geht hier nicht um, oh, ich entscheide mich ein bisschen ernster für Gott zu leben. Es geht um ein Herz, das von allen eigenen Dingen gereinigt wird. Das kannst du nicht. Niemand kann es. Aber Gottes Geist kann es. Nicht durch Anstrengung, nicht durch Bibelwissen, nicht durch irgendetwas, was du tust, sondern nur durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes tut ein tiefes Werk in unserem Leben. Und da ist ein Ziel dahinter. Es geht nicht um Leiden, um des Leidens willen, sondern das ist ein Ziel. Gott will die Taten tun, wie in den Vortagen. Und dazu braucht er Herzen wie in den Vortagen. Das ist sein Ding. Die großen Taten Gottes sollen zurückkommen. Jetzt lass uns eine letzte, möglicherweise vorletzte Schriftstelle anschauen. 1. Petrus, Kapitel 1. Das ist eine ganz, ganz wichtige Schriftstelle in diesem Zusammenhang. Und ich will hier eine ganze Passage vorlesen und euch auf einige Dinge, die miteinander zusammenhängen, aufmerksam machen. 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Da ist etwas, das wartet auf uns, ein Erbteil, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben, das ist ganz wichtig, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Jetzt schaut bitte ganz genau hin. Wir werden bewahrt durch Glauben zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Diese Errettung ist nicht die, die du genießen kannst und die gesehen wird, wenn du in den Himmel kommst, sondern wenn du bewahrt bist durch die Kraft Gottes im Glauben, wird eine Errettung offenbar in der letzten Zeit, in dieser Welt, in dieser Zeit, vor den Menschen, die Gott nicht kennen. Es wird eine Dimension der Errettung offenbart, die es bis jetzt nicht gibt. Errettung von was? Von uns selbst, von sich selbst und sein Leben zu lieben, von allen Dingen dieser Welt. Eine Errettung, wie wir in der Apostelgeschichte gesehen haben, Gott mehr zu lieben als das eigene Leben. Das war das Herz von Paulus. Er sagt, ich möchte nur, dass er verherrlicht wird. Ob durch mein Leben oder mein Sterben, das liegt bei ihm. Das ist mir auch völlig egal, aber er soll verherrlicht werden. Das war die Haltung von Paulus und darum hat er eine solche Salbung gehabt, darum hat er solche Kraft gehabt, darum war er vollkommen furchtlos. Darum konnte er Dinge auf sich nehmen, die keiner von uns imstande ist, auf sich zu nehmen. Er konnte gewaltige Opfer bringen, gewaltige Opfer bringen. Und diese Fähigkeit, Opfer zu bringen, kam aus einem Prozess der Reinigung, des Zerbrochenseins, der Vorbereitung und der Nähe zum Herrn, wo die Welt ihm nicht mehr wichtig war. Ihm war nur wichtig, meinem Gott zu gefallen. Ihn zu erfreuen. Ein weiser Sohn erfreut das Herz des Vaters. Und der Heilige Geist hat in den Menschen damals Weisheit gegeben. Und das wird er auch heute wieder tun. So, da ist eine Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Das ist, was wir die große Endzeit Demonstration, das Finale Gottes hier auf diesem Planeten nennen. Jetzt lesen wir weiter. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen betrübt worden seid. Es gibt Prüfungen, mancherlei Prüfungen. Und die sind nicht angenehm, sodass wir in diesen Prüfungen betrübt werden. Und Gott sagt nicht, das ist schlimm, wenn wir betrübt werden. Aber es geht weiter, das hat ein Ziel, diese Prüfungen haben ein Ziel. Alles, was wir an Schweres durchmachen, alle Konflikte, alle Schwierigkeiten, alle Ablehnung, all diese Dinge sind Prüfungen Gottes. Und es hat ein Ziel, damit die Bewährung oder das Bewährte, das macht viel mehr Sinn und so können wir es auch vom Griechischen her nehmen, das Bewährte eures Glaubens, nicht die Bewährung, das ist ja der Prozess des sich Bewährens. Nein, das Bewährte ist das, was nach der Prüfung übrig bleibt. Das ist eine Prüfung und das, was nach der Prüfung sich als bewährt, als rein offenbart. Und es geht hier um einen reinen Glauben, dass das Bewährte eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird. Zu Gott, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Unser Glaube muss gereinigt werden. Ich weiß nicht, als du dich bekehrt hast, was war der Grund, warum hast du dich bekehrt? Ich habe mich bekehrt aus einem einzigen Grund, ich wollte nicht sterben. Das ist kein sehr nobler Grund, irgendwie zum Herrn zu kommen, aber es reicht aus. Ja? Ich wollte einfach nicht verrecken, das war alles. Ja? Und darum habe ich zum Herrn geschrien und er hat mich errettet. Aber dann fängt er an zu arbeiten an unseren Motiven. Ja? Und das, was am Anfang den ersten Schritt eingeleitet hat, schmeißen wir nachher weg, wir brauchen es nicht mehr. Ja? Heute ist es genau andersrum, wir wollen zu einer Selbstlosigkeit, wir wollen ein Herz haben, das bereit ist, alles loszulassen. Ja? Und Überleben ist nicht das Wichtigste, sondern ihn zu lieben ist das Wichtigste. Ja? So, der Glaube soll ungefärbt sein, so heißt es an anderer Stelle, ich glaube bei Timotheus, und geschieht, indem dieser Prozess der Reinigung durchlaufen wird. Und so wie das Gold durch Feuer erprobt wird, so muss auch unser Glaube erprobt werden. Und wenn du das verstehst, dass es von Gott her verordnete Prüfungen gibt, wirst du anders durch Konflikte durchgehen. Du wirst anders Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten und Hindernisse anschauen. Und du kommst auf die kluge Idee, nachdem du jahrelang versucht hast, bestimmte Einschränkungen und Hindernisse in deinem Leben wegzubeten, wegzufasten und irgendwie mit geistlicher Kraft irgendwie wegzuschießen und es hat alles nichts gebracht. Vielleicht ist dieses Hindernis ein garstiger Chef, ein schlimmer Nachbar, ein unerträglicher Hauskreisleiter. Vielleicht sind das Dinge von Gott in dein Leben gesetzt, an denen du wachsen sollst. Und da kriegst du eine völlig neue Perspektive. Es geht nicht mehr darum, was von außen Schlimmes gegen dich kommt, sondern auf einmal siehst du, das Wichtigste ist, was kommt von mir als Antwort auf diese Sache. Nicht, was da kommt, sondern was von mir als Reaktion kommt. Das ist, worauf Gott schaut. Oh Gott, siehst du nicht diesen ungerechten Chef? Gott sagt, ich sehe, wie du reagierst. Ändere doch diesen furchtbaren Menschen. Der Herr sagt, ich möchte dich ändern. Es geht um unsere Reaktion. Und unsere Reaktion wird sichtbar, wenn Druck kommt, wenn das Feuer kommt, wenn die Schwierigkeiten kommen. Ich habe mal gelesen, dass früher, als es in den USA noch die richtigen Silberdollar gab, hat man die gefälscht. Nur ein bisschen Silber drüber gezogen und innen drin anderes Metall. Ja? Aber die Leute waren klug, die wussten, wie man das unterscheiden konnte. Wie hat man das getestet? Man hat den Silberdollar fallen lassen. Und wenn er echt war, hat er wie reines, helles Silber geklungen. Man hat das Echte geprüft daran, dass man es fallen ließ und dann gehört hat, wie es klingt. Das ist ein schönes Bild. Manchmal hast du auch das Gefühl, im freien Fall fällst du nach unten. Dann achte mal darauf, wie du klingst. Hör mal, was da kommt an Selbstmitleid. Nach all dem, was ich für die Gemeinde getan habe und jetzt niemand lobt mich und niemand sieht mich und jetzt bin ich aber fertig hier mit denen und jetzt ist Schluss und jetzt setze ich mich in die letzte Reihe, sollen sie doch ihren Kram alleine machen. Hallo, das klingt aber ganz nach Selbstmitleid. Das klingt aber ganz nach, ich wollte doch nur Ehre haben. Ich habe zwar gesagt, alle Ehre dem Herrn, aber mein Verhalten zeigt, ich wollte eigentlich nur für mich ein paar Punkte sammeln. Ja? So, wenn wir zur Seite gestellt werden, wenn wir übergangen werden, wenn wir missverstanden werden, wenn Dinge irgendwie unter uns die Sicherheit waren, zusammenbrechen, dann lass uns schauen, wie wir klingen. Das sind die Momente, wo wir Offenbarung über uns selber bekommen. Da entdecken wir, was in uns drin ist. Du wirst nicht Offenbarung über dich bekommen in der 5000-Mann-Konferenz, wo alle das große Halleluja singen und du sagst, ich wundere mich überhaupt schon seit 2 Tagen, wie ich jemals Anfechtungen und Probleme haben konnte. Da wirst du nichts über dich herausfinden. Aber dann, wenn du alleine bist, wenn alle Dinge schief laufen, und das kann der kleinen Hausfrau zu Hause passieren, das kann dem großen Firmenchef passieren, das passiert dem Lehrling. Es gibt Tage, wo alles schief läuft. Und Probleme haben eine unangenehme Eigenschaft. Wenn sie kommen, kommen sie meistens im Rudel. Sodass am Ende wir fix Und dann lass uns hören, wie wir klingen. Kommt da noch Dankbarkeit? Kommt da noch, Gott, ich bin in deiner Hand. Hier passiert nichts außer Kontrolle. Du hast nicht dein liebevolles Auge von mir abgewandt. Ich bin immer noch in deinem Schutz. Ich bin immer noch von dir versorgt. Und das sind Dinge, die arbeiten an mir. Und ich bin dankbar dafür. Oder was kommt da? Gott, nach allem, was ich getan habe für dich, wie kannst du mich so missachten? Wie kannst du mich so behandeln? Die Krisen sind dazu da, dass wir lernen über uns. 1. Petrus, das ist jetzt wirklich die letzte Schriftstelle. Oh nee, lass uns noch dem 1. Petrus. 1. Petrus, nee, ist keine neue Schriftstelle, ist nur die noch zu Ende. Die 1. Petrus 1, ich weiß, ich bin heute sehr lang, ich bin immer lang. Aber ich bin gleich fertig. Und dann seid ihr dran. Lass uns noch 1. Petrus zu Ende lesen. Da ist also in Vers 7 dann dieser Prozess des Läuterns, das Feuer, ja, die Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Petrus sagt hier, ihr geht durchs Feuer, ihr habt Betrübnisse, ihr habt Probleme, aber ihr habt in diesen Problemen Freude. Und Vers 9, und so, indem wir mit Dankbarkeit und mit Freude reagieren auf die Prüfungen, so erlangt ihr das Ziel des Glaubens. Was ist das Ziel? Die Errettung der Seele. Eine Seele, die frei ist von allem Eigenen, die frei ist von sich selbst, die nur erfüllt ist von Liebe zu Jesus. Wie wird dieses Ziel erlangt? Indem wir durchs Feuer gehen und indem wir darauf achten, wie wir reagieren. Jetzt lassen wir noch als letztes schnell Kapitel 4 lesen. Vers 12 bis 14. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung, hier siehst du, Bedrängnisse, Ablehnung, Dinge, die gegen dich gehen, schwierige Phasen im Leben, das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, da ist es wieder. Nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern, ja, also tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, warum das geschieht, spielt nicht die Ahnungslosen, sagt nicht, Gott, warum, warum lässt du das zu? Sagt Petrus, lasst das alles sein, diese Spielchen bringen nichts. Ja, tut nicht so, als das gehört doch nicht zu unserem Leben. Er sagt, denkt nicht, das ist etwas Fremdes, sondern sagt, wir haben Gott unser Leben gegeben und jetzt gehen wir durchs Feuer, weil er unsere Gebete gehört hat. Und diese Schwierigkeiten sind der Beweis, als ich damals in der Gemeinde gebetet habe, Gott, was immer es kostet, was immer es bedeutet, aber nimm mich, gebrauche mich in deiner Endzeitarmee. Wir haben das gebetet. Nur leider, wir haben nicht gewusst, dass das die Erlaubnis war, uns durchs Feuer zu schicken. Und wenn wir dann durchs Feuer gehen, wir müssen uns erinnern, jetzt geschieht nichts Fremdes, das ist nichts Komisches. Gott, warum lässt du das zu? Denn das ist die Antwort auf dein Gebet. Du wolltest qualifiziert werden für die Taten Gottes, ein Herz zu haben für Gott und Gott sagt, ich helfe dir. So, tu nicht so, als sei es etwas Fremdes, sondern, wie sollen wir reagieren? Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht, ja, jetzt kommen Schwierigkeiten, jetzt kommen Leid und dann wird es schon irgendwie gehen. Ich gehe zwar dabei halb tot, aber irgendwie hoffe ich, dass es klappt. Nein, der Schlüssel sind unsere Reaktionen. Wie reagieren wir auf diese Dinge? Sondern, freut euch. Und wenn ich das anschaue, lass mich erst zu Ende lesen. Freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd euch freut. Wenn ihr im Namen Christi Jesu, Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. So viele beten in diesen Tagen, das ist gut. Gott, lass deine Herrlichkeit kommen. Aber wie kommt der Geist der Herrlichkeit auf dich? Durch das. durch geschmäht werden, nicht verstanden werden, abgelehnt werden, verfolgt werden. Dadurch kommt der Geist der Herrlichkeit auf dich. Wenn du ungerecht leidest um des Namens Christi willen, kommt der Geist der Herrlichkeit. Wollen wir immer noch Herrlichkeit? Das ist, wie Herrlichkeit kommt. Herrlichkeit kommt durch Leiden. Wir könnten viele Schriftstellen im Neuen Testament, geh mal durch zu Hause, Herrlichkeit und Leiden, und du wirst viele Verse finden, wo das beides zusammen vorkommt. Wenn ihr Teil habt am Leiden, werdet ihr auch die Herrlichkeit haben. Immer wieder sind die beiden zusammen. Geht das mal durch im Neuen Testament. Und Petrus sagt hier, wenn ihr durch diese Dinge geht, tut nicht so, als sei das etwas Fremdes, sondern freut euch. Und ich habe herausgefunden, warum schreibt er, freut euch? Weil ich nie darauf gekommen wäre. Da wäre ich nie drauf gekommen, wenn so furchtbare Dinge passieren, dass ich mich freuen soll. Ich denke an alles. Ja? Irgendwie vielleicht eine Briefbombe basteln und diesem Menschen, der mich so lieblos kritisiert für meine schönen Predigten, vielleicht ihm eine Briefbombe zu schicken. Oder wenigstens nachts hingehen und sein schönes Auto mit gelbe Farbe besprühen. Oder irgendwelche solche Dinge würden mir einfallen. Aber mich zu freuen, ich komme nicht da drauf. Oder mir würde einfallen, zu sagen, ach, ist alles so furchtbar. Herr, nur noch ich bin übrig geblieben. Die sind alle böse, die sind alle abgefallen. Du hast nur noch mich. Und ich lasse das schöne, handwarme, schöne Badewasser des Selbstmitleids einlaufen in die Wanne. Und dann lege ich mich rein und sage, die Welt ist so furchtbar und sie ist meiner wirklich nicht wert. Alle sind sie schlecht. Ich bin der Einzige, der noch gut ist und der noch weiß, wo es lang geht. Herr, es ist nicht furchtbar, aber wie gut, dass du mich hast. Ich würde auf alles kommen, selbst mir leid, die Faust in der Tasche ballen, ja, zu mehr reicht bei mir nicht, ja, oder irgendwelche Reaktionen des Fleisches. Aber mich zu freuen, darauf würde ich nicht kommen. Und dann sagt Petrus, ich helfe dir, ich sage, wenn solche Situationen kommen, was du tun sollst, freu dich. Jesus lehrt dasselbe, wenn ihr verfolgt werdet, dann frohlockt und hüpft. Hüpft, frohlockt. So sollen wir reagieren, wenn Dinge schief gehen, wenn geschossen wird, wenn wir angegriffen werden, wenn wir verfolgt werden, wenn wir beleidigt werden, wenn wir übergangen werden. So sollen wir reagieren. Und ich übe schon ein paar Jahre und ich stelle fest, meine Fortschritte sind sehr minimal. Wirklich wahr. Sie sind nicht beeindruckend. Immer wieder vergesse ich. Petrus sagt, Mensch, jetzt ist doch die Zeit zum Freuen. Oh ja, Mensch, siehst du. Man vergisst es. Du kommst auf alles, aber nicht darauf. Und darum wird es geschrieben, damit du es vor Augen hast. Wenn das Feuer ist, tu nicht so, als sei das was Fremdes. Das gehört zu deinem Leben. Und dann freu dich. Und so kommt die Errettung der Seele. So wird die Seele frei von diesen Süchten nach Anerkennung, nach Ehre und sich wichtig fühlen und von allen geliebt sein. Und das Herz wird geläutert. Ich will nur eins, dass er mit mir zufrieden ist. Der Rest ist mir egal. Halleluja. Herr, wir danken dir für diese kostbaren Tage, wo jeder einzelne wichtig ist, wo jeder Tag zählt. Jede Entscheidung ist wichtig, jede Reaktion auf die Dinge des Alltags sind wichtig. Vater, wir danken dir, dass du uns einlädst, an deiner Endzeitarmee teilzuhaben, dass du uns läuterst am Wasser. Du fühlst uns zum Heiligen Geist und der Heilige Geist bringt uns auf Wege, die wir normalerweise nie gewählt hätten. Der Heilige Geist nimmt uns und führt uns hinein in Konflikte, in Bedrängnisse, in Schwierigkeiten, in Verfolgungen. Der Heilige Geist ist es. Er führt uns in die Wüste. Er führt uns zu dem Ort der Prüfung und des Tests. Und Herr, ich segne meine lieben Geschwister, ich segne diese wunderbare Gemeinde hier. Und Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist diese Worte tief in das Herz eines jeden Einzelnen schreibt und dass wir dann, wenn das Feuer wieder kommt und die Bedrängnis da ist, uns erinnern. Das ist doch ganz normal. Das ist doch, worum ich gebeten habe, ein reines Herz. Oh Gott, lehre du uns, richtig zu reagieren, nicht auf die fleischliche Art und Weise. nicht mit Schutz und Selbsthilfe und uns selber retten, sondern dir vertrauen und freuen und dankbar sein. Herr, diese Lektion ist so schwer zu lernen. Aber du sagst, wenn wir es tun, Herrlichkeit wird auf uns kommen. Herrlichkeit. Und wir wollen solche sein, die eines Tages qualifiziert und vorbereitet sind und in deinem Namen Dinge tun können oder ein Zeichen sein können für viele andere, die sehen, schau an, wie sie leben. Schau an, wie sie sich verhalten in diesen Tagen des Chaos, der Orientierungslosigkeit, der Panik. Schau sie dir an, diese Christen. Auf der Straße siehst du sie, wie sie erhobenen Hauptes gehen, wie sie strahlen, wie sie sich freuen. In Tagen, wo die Angst umhergeht und Menschen lähmt. Wir wollen ein Zeichen sein, dass du lebst, dass du Gott bist, dass du alles unter Kontrolle hast. Wir danken.